Wer von euch schon mal in Holland, zum Beispiel in Amsterdam oder in Dänemark, in Kopenhagen unterwegs war, der weiß, wie genial die Infrastruktur da für Fahrradfahrende ist. Richtig breite Fahrradwege gibt's da, mit Verkehr in beide Richtungen. Man fühlt sich als radfahrende Person wesentlich sicherer als in so mancher deutscher Großstadt und durchaus auch ein bisschen ernst genommener. Aus politischer Sicht gibt es ja viele Gründe, das Radfahren zu fördern. Fahrräder sind leise, sie sparen Platz, verursachen keine Abgase, sind gesundheitsfördernd. Aber warum hakt es trotzdem beim Ausbau des Radverkehrs in Deutschland? Darum geht's hier heute. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
39% der Menschen in Deutschland nutzen ihr Rad regelmäßig. Und die Tendenz, die steigt, seit E-Bikes auch ältere oder kranke Menschen zurück aufs Rad holen. Beste Voraussetzung also, um die Verkehrswende voranzutreiben. Das findet auch Stadtraumstrategin Katrin Kort. Sie plant und realisiert seit Jahren beheizte Brücken, zentrale Radachsen, Parkhäuser für Fahrräder oder auch knallblaue Fahrradwege. In unserem Klimapodcast Mission Energiewende erklärt sie meiner Kollegin Ina Lebedjew, warum sie findet, dass man eine Stadt über das Radfahren besser organisieren kann und was die Stadt Tübingen besonders gut macht.
Wenn Sie sagen, da sind so viele Menschen beteiligt, Verwaltungen, Behörden, Planungsbüros, Leute, die das umsetzen, mit denen allen Sie kommunizieren, wo setzen Sie da an, mit welchen Kriterien gehen Sie da ran, woher kommen die Ideen, um Tübingen fahrradfreundlicher zu machen am Ende?
Also in Tübingen speziell, ich glaube aber, das lässt sich dann auch übertragen auf die meisten anderen Städte, aber in Tübingen speziell gibt es erstens sehr viele Fahrradfahrende und es gibt ein großes Wissen und das ist auch jetzt aktuell wieder im Radverkehrskonzept so gelaufen, dass die Fahrradfahrenden selber eine sehr gute Kenntnis und ein sehr gutes Gespür darüber haben, wo sind Knackpunkte, wo funktioniert es fürs Fahrradfahren nicht gut. Also das ist immer so ein Wechselspiel, dass man planerisch die Stadt anschaut und schon auch weiß, da sind Probleme und dass gleichzeitig aber die Fahrradfahrenden das auch reingeben. Wenn man das mal aus dieser Ebene rein des Fahrradfahrens rausnimmt, dann gibt es, finde ich, diese Ebene ja Rad- und Fußmobilität, die ja immer irgendwo auch zusammenhängen und natürlich ÖPNV noch dazu, also Bus oder Bahn. Aber der Grundansatz, und das finde ich, ist so das, was wir planerisch tatsächlich auch immer wie eine Monstranz vor uns hertragen, ein öffentlicher Raum muss für die Schwächsten funktionieren. Das muss immer die Maßgabe sein. Also die meisten Straßen und öffentlichen Räume funktionieren für Autos, weil die einfach stark sind. Aber für einen Fahrradfahrenden, so wie Sie das jetzt gerade gesagt haben, an einer Kreuzung, da gibt es viele Situationen, wo man sich extrem unwohl fühlt und wo man weiß, da muss gezielt eine Verbesserung fürs Fahrrad her. Oder es gibt Situationen, wo gezielt eine Verbesserung für Fußgänger und Fußgängerinnen her muss. Das finde ich, man muss sich in diese, und so habe ich das schon immer gemacht. Also ich plane tatsächlich auch selber relativ von einem emotionalen Grundstandpunkt her. Ich schaue mir viele Räume an und überlege, fühle ich mich darin wohl? Warum fühle ich mich wohl? Warum fühle ich mich nicht wohl? Und daraus ergibt sich dann auf der sachlichen Ebene natürlich diese Themen wie Sicherheit oder wie, was ergibt sich daraus? Breite Radwege, breite Gehwege, solche Dinge.
Also das merke ich ja als Radfahrerin auch. Also ich habe zum Beispiel eins meiner Kinder noch im Fahrradanhänger hinten drin. Und es gibt einfach Stellen, da ist schon ein Ansatz da, dass zum Beispiel eine Fahrbahn durch einen breiten Radweg ersetzt worden ist an der Kreuzung. Und dann führt das aber so ins Nichts. Also weil es einfach noch vielleicht noch nicht fertig ist oder so gedacht ist, das kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls gibt es so Stellen in der Stadt, wo ich denke, die umfahre ich bewusst, weil mein Kind da hinten dran hängt und ich nicht weiß, ob jemand das übersieht beim Kreuzen und ich will hier abbiegen und ne, also das ist irgendwie so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, dass man in so einer Situation ums Leben kommen muss.
Ja, das ist so. Wir planen, also wenn man mal völlig rausgeht aus dem, wie ist es für einen persönlich, dann muss man tatsächlich feststellen, wir planen, unsere Städte werden geplant von, das ist historisch bedingt, weil Stadtplaner waren lange Zeit Männer, Verkehrsplaner auch. Das hat sich zum Glück jetzt in den letzten Jahren deutlich gewandelt, aber wir haben unsere Städte ganz stark aus einer männlichen Perspektive geplant. Gar nicht so sehr jetzt, es geht da jetzt gar nicht so sehr um Mann-Frau, sondern es geht eher um das Thema, dass unsere Städte aus einer Perspektive geplant wurden von Menschen, die morgens zur Arbeit fahren und abends wieder nach Hause fahren. Und dass andere Lebensentwürfe, die vielleicht sich viel diverser in der Stadt bewegen, indem sie irgendwo einkaufen fahren oder die Kinder in die Kita bringen und dann vielleicht zwischendrin auch noch irgendwo zur Arbeit gehen, also die so einen eher indifferenten Tagesablauf haben, dass die gar nicht stattfinden, dass wir dementsprechend große Einfahrtsstraßen haben, große Straßen, damit man gut zu seinen Arbeitsplätzen kommt, aber dieser Raum dazwischen, der findet wenig statt. Und das ist sozusagen eins unserer, finde ich, planerischen Probleme oder Ausgangssituationen, mit denen wir heute zu tun haben. Und die andere ist, dass Kinder als selbstverständliche Teilnehmende eines Stadtlebens lange Zeit auch gar nicht so wahrgenommen worden. Das war früher anders, aber das hat sich in den letzten 60 Jahren schon sehr stark dahin entwickelt. Auch das ist immer so. Ich habe zwei ganz einfache Fragestellungen, die ich mir immer stelle. Die eine Fragestellung ist, würde meine 89-jährige Mutter in dieser Situation klarkommen, die irgendwie nicht mehr gut zu Fuß ist? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, würde ich mein sechsjähriges Kind in dieser Situation alleine durch den Stadtraum gehen lassen? Und das sind beides sehr, sehr persönliche Ansätze. Und ich finde aber, dass die helfen, wenn man sich das unter diesem Blickwinkel anschaut, dass man dann sehr schnell auch zu einer Antwort kommt.
Ja, weil eben auch nicht alle Menschen der Gesellschaft in der Mitte ihres Lebens, in der Blüte ihres Lebens stehen, sondern eben auch darunter oder darüber sind, ne? Ja.
Ja, und gleichzeitig, wenn ein öffentlicher Raum für genau die funktioniert, also wenn er für Kinder funktioniert, wenn er für alte Menschen funktioniert, wenn er für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen funktioniert, dann funktioniert er für alle anderen auch. Und das ist so, demografisch kann man sich das herleiten, älter werdende Bevölkerung wird eh ein Thema. Aber ich finde, das muss die Grundannahme sein für die Planung von öffentlichen Räumen. Das muss auch unsere Grundannahme sein für Fahrradinfrastrukturen, für Fußwege, also für den gesamten öffentlichen Raum. Und man merkt ja auch, wie schnell sich plötzlich so eine gesamtgesellschaftliche Situation ändern kann. Also wir haben, ich glaube, 35 Millionen E-Bikes mittlerweile und Pedelecs und viele Menschen, die die letzten 30 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren sind, steigen wieder aufs Fahrrad. Und dafür brauchen wir eine Infrastruktur, die das auch kann. Und das kann sie an vielen Stellen heute nicht.
Jetzt arbeiten Sie ja schon ein paar Jahre an dem Thema und ändern Sachen und bauen um und planen. Sehen Sie da schon Effekte Ihrer Arbeit?
Ja, einerseits sehe ich die Effekte. Es sind manchmal ja ganz, ganz kleine Dinge. So hat das bei mir auch angefangen, auf der menschlichen Ebene erstmal diejenigen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, auch ernst zu nehmen. Das ist immer so der erste Schritt. Dann natürlich sehe ich die großen Effekte in Tübingen. Das ist wirklich, finde ich, gigantisch, was wir dort alle gemeinsam an Umgestaltungen geschaffen haben. Das macht Spaß. Das bildet auch einen völlig neuen Stadtraum. Das ist einfach ein Gesamtpaket, das man, glaube ich, auch im Leben nur einmal so macht. Von daher ist das deutlich zu sehen. Es auch erfüllt mich auch selbst so mit viel Stolz. Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich immer ungeduldiger werde, weil ich dann in anderen Städten bin oder in meinem kleinen Dorf oder in meiner Kleinstadt, in der ich lebe, wo die Radinfrastruktur auf einem ganz anderen Level ist und es aber erstmal gar niemanden so groß zu interessieren scheint. Und da merke ich, dass ich zunehmend ungeduldiger werde und denke so, es ist doch so offensichtlich, warum macht ihr nicht? Das sind so die zwei Seiten, mit denen ich mich auch sehr, sehr stark beschäftige. Also einerseits so diese berufliche, wo ich Möglichkeiten habe, etwas zu machen, und auf der anderen Seite das Private und dann durchaus auch politische, wo ich darum ringe, was könnte es jetzt für eine Strategie geben, um in auf einem tendenziell ja immer autofreundlichen Land im ländlichen Raum, wie kann man da Verbesserungen erreichen?
mit viel Herzblut dabei, Städte, wie sie selbst sagt, menschengerechter zu gestalten. Die Stadtraumstrategin Katrin Kort erklärt in unserem Klimapodcast Mission Energiewende, was es braucht, um Städte umzugestalten, die vorher ursprünglich vor allem für Autos geplant wurden. Ein Link zur Podcast-Folge findet ihr in den Shownotes. Da verlinke ich euch direkt auch nochmal einen anderen Podcast, der euch interessieren könnte. Im Antritt geht es nämlich einmal die Woche ausschließlich ums Fahrrad und Radfahren. In all seinen Facetten. Und deshalb natürlich auch häufig ums Thema Verkehrswende. Das war's aber erstmal für diese Woche. Auch nächste Woche hört ihr hier eins der spannendsten Themen aus unserem Detektor FM Podcast-Universum. Produziert hat diese Folge heute Tim Schmutzler. Und ich bin Jessie Hughes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Detektor FM. Zurück zum Thema.